Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde und auch alle, die sich am Livestream versammelt haben. Wir machen heute weiter im 2. Thessalonicher Brief. Letzten Sonntag aufgrund der Eckstein-Konferenz eine Pause. Aber heute im 2. Thessalonicher Kapitel 2, vor 14 Tagen, haben wir schon die Verse 1 bis 5 betrachtet. Heute geht der Predigttext weiter ab Vers 5. Aber ich lese um des Zusammenhangs willen noch einmal von Vers 1. Also 2. Thessalonicher 2 ab Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Amen. Nehmt doch gerne Platz. In seinen beiden Briefen, die der Apostel Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat, kommt er auf die Wiederkunft Jesu zu sprechen. Und die Thessalonicher hatten viele Fragen bezüglich dieses Themas. Und das sollten wir ihnen, meine ich, nachsehen. Denn erstens, uns geht es doch ähnlich. Auch wir haben Fragen hinsichtlich der Dinge, die noch kommen werden. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass sie jung im Glauben waren und noch viel lernen mussten und auch wollten. Und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, in welchem Umfeld sie gelebt haben, nämlich in einer griechisch-römischen Kultur. Und die hat ihnen von klein auf beigebracht, dass, wenn sie sterben, sie in eine spirituelle Welt eintreten, wo es keine materiellen Dinge gibt und auch kein körperliches Jenseits, sondern lediglich Geisterwesen. Nun kommt Paulus daher und sagt, übrigens, Jesus kommt wieder und er kommt nicht als Geist wieder, sondern in seinem Auferstehungsleib. Und darüber hinaus, ihr, die ihr an Christus glaubt, werdet bei seiner Wiederkunft auch auferstehen aus den Toten. Und sofern ihr zuvor schon verstorben seid, wird euer auferstandener Leib mit eurem Geist, mit eurer Seele vereint werden und ihr werdet in Ewigkeit bei Gott sein. In eurem Auferstehungsleib. Nun, wenn du in einem Kontext groß geworden bist, wo das komplett dir fremd ist, dann rattert es in deinem Kopf und du fragst, wie kann das sein? Und welche Fragen da auch immer aufgetaucht sind, Paulus adressiert sie in seinen beiden Briefen. Nun, nicht nur heute, sondern auch damals eignete sich dieses Thema hervorragend für Spekulation. Es kursierte, wie wir hier eingangs gelesen haben, offensichtlich ein Brief, den man Paulus zuschrieb, aber der stammte gar nicht von ihm. Und trotzdem glaubten die Christen dem, was dort geschrieben war, weil sie dachten, es hätte apostolische Autorität. Paulus entgegnet daraufhin in Vers 2, lasst euch nicht im Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder, und jetzt gibt es drei Dinge, die das fabrizieren können, weder durch einen Geist, vermutlich durch sogenannte prophetische Reden über die Zukunft, lasst euch davon nicht verunsichern, noch durch ein Wort, eine falsche Verkündigung, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Vers 3, lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen. Worin bestand die Verführung? Was war die falsche Annahme, der sie auf den Leim gegangen sind? Einige von ihnen, so sagt es uns unmissverständlich Vers 2, hatten Angst, schlichtweg Angst, dass die Wiederkunft Jesu bereits stattgefunden hat. Sie fürchteten, dass der Tag des Herrn bereits gekommen sei und sie ihn verpasst hätten. Das erinnert mich an meine Kindheit, als ich von der Entrückung unterrichtet wurde. Oh, was hatte ich Angst, wenn es still im Haus war. Kennen einige von euch. Dann bin ich in das Zimmer meiner Eltern geschlichen und habe geguckt, ob sie noch da sind. Bin ich dabei? Angst. Sie fürchteten, dass der Tag des Herrn bereits gekommen sei, aber sie nicht dabei waren. Oder aber sie dachten, er steht so unmittelbar davor, bevor dass ich Hab und Gut schnell noch verkaufe, wie es auch in der Kirchengeschichte der Fall war. Diese Konfusion, diese Unsicherheit im Glauben, der tritt Paulus in diesem Abschnitt entgegen, indem er ihnen nun hier ab Vers 5 drei weitere wichtige Dinge mit auf den Weg gibt. Und ich glaube, sie sind auch für uns heute von großer Bedeutung. Er sagt ihnen erstens, denkt an das, was ihr gelernt habt. Er sagt ihnen zweitens, denkt daran, dass Gott regiert. Und er sagt ihnen drittens auch, lasst euch nicht verführen. Erstens, denkt an das, was ihr gelernt habt. Vers 5, wörtlich. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Sie hatten sich nicht mehr auf das besonnen, was sie durch Gott über den Apostel gehört hatten. Stattdessen schenkten sie einem Brief Glauben, der gar nicht von Paulus stammte. Prophetien Glauben, die gar nicht im Wort Gottes verankert waren. Noch Predigten schenkten sie, und Predigten schenkten sie Glauben, die nicht auf der Basis der gesunden Lehre standen. Um fest im Glauben zu sein, uns nicht verunsichern zu lassen von dem Gerede da draußen, auch in der Zeit, in der wir leben, scheint es mir umso wichtiger noch zu sein. Denn überall, auf allen Kanälen, im Internet, Social Media, stehen selbsternannte Lehrer auf und erzählen fundamental oder fundamentlose Dinge. Um fest im Glauben zu sein, müssen wir uns daran erinnern, was wir gelernt haben. Auch wenn das, was andere sagen, so verlockend sich anhört und so interessant zu sein scheint. Paulus hatte ihnen das Wort Gottes gelehrt. Im 1. Thessalonicher schreibt er es ihnen, Kapitel 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam in euch ist, die ihr gläubig seid. Er lobt sie, dass sie dies so taten und dass sie an dem Wort Gottes festhielten. Aber jetzt waren sie inzwischen verunsichert. Und er fragt, sag mal, denkt ihr, habt ihr vergessen, was ich euch gelehrt habe? Das ist einer der Gründe, warum wir sonntags zusammenkommen. Wir alle, du und ich. Wir müssen uns in einer Welt, die voller Stimmen ist, immer wieder unter das gepredigte Wort Gottes versammeln. Deswegen lesen wir unsere Bibeln, deswegen beten wir, damit wir nicht getäuscht werden. Was aber lernen wir in diesem Abschnitt nun? Denn wir wollen es ja in die Tat umsetzen, uns an das erinnern, was wir gelehrt bekommen haben. Was lernen wir jetzt hier über diese letzte Zeit? Nun, bevor, und das ist, was Paulus ihnen als ganz einfache Botschaft mitgibt und was wir auch schon vor 2 Wochen in der Predigt gehört haben, bevor Jesus wiederkommt, und ja, er wird wiederkommen, müssen 2 Dinge geschehen. Erstens, ein Abfall vom Glauben und zweitens, der Mensch der Sünde muss geoffenbart werden. Im Laufe der Kirchengeschichte wurden schon viele als Mensch der Sünde oder auch Antichrist identifiziert. Für die Christen zur Römerzeit war es ohne Zweifel Cäsar. In der Reformationszeit war es der Papst und in jüngster Geschichte Hitler, Stalin oder der Sowjetpräsident Gorbatschow wegen seines Leberflecks auf seiner Stirn. War er schon da? Wird er noch kommen? Ja, er war schon da und ja, er wird noch kommen. Wir halten es mit Johannes, der schreibt, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wir sollten uns nicht in Spekulation verlieren, wer exakt der Mensch der Sünde ist, aber unser Text zeigt uns unmissverständlich Eigenschaften von ihm. Das eine, auch das haben wir vor 2 Wochen schon gehört, Vers 4. Er widersetzt sich Gott und überhebt sich über alles, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Wir haben gelernt, dass der Tempel Gottes die Gemeinde ist und dass er sie infiltriert und dass er sie missbraucht, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist das Wesen der Sünde. Adam und Eva waren die Ersten, die das taten. Sie stellten sich über Gott und haben nicht auf Gott hören wollen. Und das ist das Wesen der Sünde, was sich dann immer weiter auch ausgebreitet hat. Also, er widersetzt sich Gott. B, er ist mit Satan im Bund. Vers 9. Dessen Kommen, also das Kommen des Menschen der Sünde, erfolgt aufgrund der Wirkung des Satans unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Mit anderen Worten, Satan steckt hinter diesem Antichrist. In Vers 7 sagt Paulus, dass diese Kräfte schon am Wirken sind. Auch das lernen wir. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Diese Rebellion Gott gegenüber findet bereits statt. Und das ist unter einem satanischen Einfluss. Satan möchte uns genauso täuschen. Daran arbeitet er, wie er Adam und Eva im Garten Eden täuschte. Und er will weitermachen, dass alle Menschen auf ihn hereinfallen. C. Der Antichrist täuscht diejenigen, die die Wahrheit ablehnen. Vers 10. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also, die Menschen weigern sich hier, der Wahrheit zu glauben. Und diese Weigerung führt zu weiterer Täuschung. Sie werden verführt. Das ist eine Warnung an uns alle. Wenn wir dieser Art von Täuschung ausgesetzt sind, besteht unsere einzige Hoffnung darin, im Evangelium und im Wort Gottes verankert zu sein. Wenn du nicht Opfer einer Täuschung der Sünde, des Satans und des Antichristen sein willst, dann gibt es nur ein Gegenmittel, gegründet zu sein in der Heiligen Schrift und im Evangelium von Jesus Christus. Habt ihr vergessen, was ich euch gesagt habe? Denkt ihr nicht mehr daran, was ich euch gelehrt habe? Tut es und ihr werdet Festigkeit erlangen, auch wenn das Böse zunimmt und der Mensch der Sünde Gestalt, mehr und mehr Gestalt annimmt. Zweitens, denkt daran, dass Gott regiert. Wir sollen also mit einer Festigkeit dieser Realität entgegenschauen und nicht in Angst und Schrecken verfallen. Paulus macht uns angesichts dieser Aussicht auf das, was kommen wird, Mut, denn dieser Gesetzlose, dieser Mensch der Sünde, wie immer er auch aussehen mag, steht unter der Macht und Kontrolle Gottes. Es wird sehr deutlich in Vers 6. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Mit anderen Worten, dieser Höhepunkt des Bösen, dieses Menschen der Sünde, der sich selbst auf den Thron setzt und angebetet werden will, wird noch zurückgehalten, hat noch nicht seine volle Entfaltung erreicht. Nun gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, was genau es ist, was dieser Macht des Bösen Einhalt gebietet. Ist es die Gemeinde, gibt es einige Ausleger. Andere sagen die Verkündigung des Evangeliums. Es kann auch der Staat sein, die Rechtsstrukturen, die das Böse noch eindämmen und noch nicht alle Dämme haben brechen lassen. Andere sagen, es sei der Erzengel Michael, was immer das auch ist für eine Kraft. Wer immer auch das Böse zurückhält, eins wissen wir, er ist stets Mittler Gottes, Vermittler Gottes. Es geschieht nicht aus einer Kraft, die über Gott selbst angeordnet ist. Es ist Gottes Instrument, um das Böse, das Prinzip der Gesetzlosigkeit und den Menschen der Sünde zurückzuhalten, bis der Moment gekommen ist, wo er offenbart werden soll. Und in diesem ganzen Prozess hat ohne Zweifel Gott das Sagen. Nichts liegt außerhalb des Machtbereiches Gottes. Gottes souveräne Macht über diesen Menschen der Gesetzlosigkeit wird dadurch unterstrichen, dass Gott sogar Kontrolle über die Rebellion an diesem Tag hat. Schaut euch Vers 11 an. Das ist ein bisschen Textarbeit jetzt. Darum heißt es, wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben. Selbst in dem Moment, in dem die Bosheit ihren Höhepunkt erreicht, ist Gott derjenige, der hinter den Kulissen die Ereignisse steuert. Seht ihr das? Es ist Gott, heißt es dort ausdrücklich, der eine wirksame Kraft der Verführung sendet. Nicht geschehen lässt, sondern sendet. Warum? Um die Bosheit zu verurteilen. Ihr könnt euch erinnern, im Thessalonicher Brief hatten wir auch die ähnliche Frage mit dem Leiden. Warum lässt Gott Leiden und Bedrängnis im Leben der Thessalonicher zu? Um am Ende sich als der gerechte Richter herrlich preisen zu lassen, der nämlich die Bedränger verurteilen wird. Könnt ihr euch erinnern? Und hier sendet Gott das Böse, damit am Ende er gerecht richten kann. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Selbst in diesem Moment, in dem die Bosheit ihren Höhepunkt erreicht, sitzt Gott auf seinem Thron. Lasst euch nicht erschrecken. Gott regiert. Immer. Inmitten dieser Dunkelheit können auch wir heute auf Gott hoffen, oder? Du schaust dich um und siehst das Böse. Scheint rasant zuzunehmen. Konflikte. Abfall von Gott. Gottlosigkeit. Kriege. Brutalität. Lüge. Wahrheit. Was ist das? Wem kann ich noch glauben? Inmitten dieser Dunkelheit kannst auch du auf Gott vertrauen. Wir dürfen Trost in der Tatsache finden, dass Gott immer noch der König und Herrscher dieser Welt ist, egal wie düster die Beschreibung von heute und auch von dem, was kommen wird, sein mag. Gott hält die Fäden in seiner Hand. Aber das beeindruckendste Bild in diesem Textabschnitt ist nicht das Bild des Antichristen, des Menschen der Sünde, der uns hier vor Augen gemalt wird, wie er sich im Tempel niederlässt und sich selbst als Gott erklärt und anbeten lässt. Nein, stärker als er und stärker als dieses Bild ist das Bild von Jesus Christus. Schau in Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Halleluja. Ihr kennt Hollywood-Filme, ja, ich weiß, mit Sicherheit. Einige grinsen und andere schütteln entsetzt den Kopf. Meistens ist es so in Filmen, dass du das Gute hast und das Böse hast. Und das bekämpft sich. Und die ganze Zeit über bist du dir nicht sicher, na, wird das Gute gewinnen oder wird das Böse überhand nehmen? Und bis zu dem Höhepunkt des Filmes, bis zum letzten Moment, wo alles kulminiert, da dann am Ende So ganz plötzlich schafft es das Gute doch noch, das Böse zu besiegen. Hier haben wir den Beweis, dass die Bibel kein Hollywood-Film ist. Denn hier ist keine Frage, ob das Gute das Böse besiegen wird. Denn Jesus kommt wieder und mit dem Hauch seines Mundes wird er den Satan und den Antichrist und das Böse besiegen. Da wird nichts mehr sein. Nichts mehr sein. Es ist kein Kampf auf fast gleicher Höhe, sondern Gott kommt in Jesus Christus und er haucht aus, wie es in Jesaja 11, Vers 4 heißt. Er wird den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Es ist so schwer, Vergleiche zu finden zwischen etwas, was große Kraft hat und was ganz kleine Kraft hat. Ich habe mich nur erinnert an das WM-Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland im Juli 2014. Und ich weiß noch wie heute, dass die deutsche Nation voller Spannung auf die Brasilianer, den Rekordweltmeister, schaute wie die Kaninchen auf die Schlange. Und dann wurde das Spiel angepfiffen und Brasilien, entschuldigt an alle Brasilianer jetzt hier, und Brasilien wurde mit dem Hauch weggepustet. Versteht ihr das nicht? Da lachen die jungen Leute, die älteren nicht. Ich habe es gemerkt, das ist ungleichgewichtig. Deutschland kam aufs Feld, könnt ihr euch erinnern, 7-1. Und ich habe gedacht, ich bin im Traum. Ich habe gedacht, das ist eine Wiederholung, das Tor. Nee, das ist das nächste Tor gewesen. Und sie spielten sie an die Wand. Diesen zuvor übermächtigen Gegner, von denen alle dachten, das schaffen wir nie, das schaffen wir nicht. Und das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was passieren wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Heute stehst du vielleicht vor dem Bösen, auch in deinem Umfeld, und denkst, oh, es scheint zu mächtig zu sein. Die Sünde ist zu groß, die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Wie wird das enden? Jesus wird kommen, und mit dem Hauch seines Mundes wird er den Teufel besiegen. Er wird verschwinden. In diesem Moment wird jeder Aspekt der Herrschaft des Antichristen außer Kraft gesetzt. Sein vorübergehender Sitz im Tempel wird gegen den ewigen Feuersee eingetauscht werden. Er dachte, er könne alles besiegen, aber bei der Wiederkunft Christi muss er lernen, dass er besiegt ist. Unsere Hoffnung ruht deswegen allein auf Jesus Christus. Er wird eines Tages alle Rebellion zerstören und den Fluch der Sünde und des Todes aufheben. Er wird alles neu machen und er wird ein ewiges Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Das ist deine Hoffnung und deswegen vergiss nicht, in all dem Gott regiert. Halleluja. Drittens. Was für eine Botschaft hat Paulus noch an die aufgeschmissenen Thessalonicher? Lasst euch nicht verführen. Das ist natürlich hier auch eine Hauptstoßrichtung. Vers 11. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben. Was ist das für eine Lüge, die hier gemeint ist? Nun, die Lüge ist, dass man die Kreatur und nicht den Schöpfer anbeten soll. Das ist die Lüge. Denn was tut der Mensch der Sünde in Vers 4? Er widersetzt sich über Gott, er erhebt sich über ihn und er gibt sich selbst als Gott aus und lässt sich anbeten. Er widersetzt sich Gott, er erhebt sich über Gott, er gibt sich für Gott aus, er lässt sich anbeten, als sei er Gott. Das ist Lüge, das ist Täuschung. Er ist nicht Gott. Er ist nicht Gott. Dieselbe Lüge und Täuschung gehen wir Menschen insgesamt immer wieder auf den Leim. Das ist das Grundmuster der Sünde, was Paulus in Römer 1 beschreibt. Denn obgleich sie, also der Mensch, Gott erkannten an der Natur, es gibt keine Entschuldigung für uns, weil wir Gott sehen an dem Geschaffenen, Und obwohl der Mensch ihn sieht, es kennen müsste an dem Geschaffenen, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie haben ihn vertauscht mit einem Bild. Und sie haben die Wahrheit mit der Lüge vertauscht und jetzt was? Dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Das ist genau, was hier passiert mit dem Mensch der Sünde. Sitzt im Tempel und lässt sich anbeten. Macht sich zum Schöpfer, zum Gott. Und diese Verführung wird nicht erst am Ende der Tage in einer großen Art kulminieren, sondern erfasst dich jetzt schon, uns jetzt schon. Das ist, was Paulus in Römer 1 sah. Und deswegen kommt hier zum Schluss diese Warnung hinein und auch die Aufforderung, lass dich nicht verführen. Geh dieser Lüge nicht auf dem Leim. Bete nicht die Kreatur an, sondern den Schöpfer. Gott selbst. Und meistens ist es so, dass wir gar nicht unbedingt andere Menschen anbeten, aber auch das kann sein. Aber viel häufiger ist es so, dass wir uns zum Gegenstand der Anbetung machen und sagen, ich möchte selbstbestimmt sein und die Gebote Gottes interessieren mich nicht. In dem Moment gehen wir der Lüge auf dem Leim, dass es recht sei, selbstzentriert zu leben. Aber das Ergebnis ist der ewige Tod. Dafür ist Jesus Christus gekommen, um uns zu befreien von der Anbetung unserer selbst und uns die Augen zu öffnen, wo wirkliche Freiheit ist, indem wir Christus in den Mittelpunkt stellen und sagen, Herr, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Was wir hier sehen ist, Paulus gibt uns einen Einblick in das Drehbuch des Satans. Wir bekommen hier einen Einblick, dass Satan am Ende der Zeit verzweifelt versuchen wird, den Plan Gottes zu vereiteln, nämlich indem er den Menschen der Sünde auf die Welt loslässt, Vers 9. Er glaubt damit, dass er Gottes Plan vereiteln und den lebendigen Gott besiegen kann, aber der Plan Gottes ist schon durchschaut. Gott weiht uns durch den Apostel ein und gibt uns Einblick in die Strategie des Teufels. Und er sagt, jetzt lasst euch nicht verführen. Eigentlich wird hier der Teufel entblößt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht den Gedanken. Es ist auch, jetzt kommt nochmal wieder ein Beispiel aus der Sportwelt. Habt ihr schon beobachtet bei Fußballspielen oder auch bei anderen Sportveranstaltungen, wenn dann der Trainer mit seinem Co-Trainer eingeblendet wird, was machen sie meistens? Sie halten die Hand vor den Mund und besprechen was? Eine Strategie, einen Plan. Aber sie wollen nicht, dass der Gegner es mitbekommt, weil es gibt Leute, die können Lippen lesen und dann weiß der Gegner, welche Angriffsvariante jetzt zu erwarten ist. Und so handelt der Teufel, der denkt die ganze Zeit, er hat die Hand vorm Mund. Und wir kriegen das nicht mit. Aber hier in diesem Text nimmt Gott die Hand vom Teufel und gibt Einblick in seine Strategie. Und Gott bereitet uns darauf vor und sagt, lass dich nicht verführen. Hör mal, es wird was Böses kommen, aber lass dich nicht verführen. Er wird über rechts kommen und er wird flanken und er wird versuchen, mit dem Kopf hochzusteigen und ihn einzunicken. Lass dich nicht. Strategie ist entblößt. Nein. Er wird dies und das tun. Aber lasst euch nicht verführen. Warum bekommen wir diese Vorschau? Damit wir uns auf die Täuschung des Bösen vorbereiten. Damit wir standhaft bleiben und uns nicht verwirren lassen. Gott möchte uns bewahren. Er will, dass wir nicht auf die Lügen des Teufels hineinfallen und dass wir uns weder erschüttern noch in Schrecken jagen lassen. Deshalb lautet die Botschaft heute Morgen, kehre immer wieder zu dem zurück, was du in der Heiligen Schrift gelernt hast. Vergiss nicht, dass Gott das Zepter bis zum Schluss in seiner Hand hält und freue dich, dass du die Strategie des Teufels durch die Offenbarung im Wort Gottes durchschauen kannst. Und sage, Herr, ich möchte mein Leben eng mit dir führen, auf dass ich mich nicht selbst auf den Thron setze und anbeten lasse, noch anderes Geschaffenes anbete. Der Schlachtplan des Teufels ist durchschaut, sein Ende ist besiegelt und wir dürfen voller Zuversicht in die Zukunft schauen und wissen, das Böse wird nicht siegen, sondern Jesus kommt und pustet es hinweg bei seiner Wiederkunft. Und darauf freuen wir uns. Ich jedenfalls. Du auch? Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass Tod und Teufel keine Macht und kein Anrecht an uns haben. Du hast der Schlange den Kopf zertreten und die vollkommene Vollendung dieses Sieges wird für uns alle sichtbar sein, wenn du wiederkommst und dem Bösen ein für alle Mal ein Ende machen wirst. Wir danken dir für den Trost, den wir darin finden und bitten dich, dass unsere Herzen Festigung erfahren, Glauben, Stärke auch in den dunklen Dingen dieser Welt. Und ich bete für Menschen unter uns, die gerade das jetzt brauchen, ein neues Vertrauen in deine Macht und deine Kraft. Und wir danken dir auch, dass du die Grundlage gelegt hast am Kreuz von Golgatha und dass wir jetzt zum Abendmahl gehen dürfen und uns daran erinnern, dass du dort dein Leben und Blut für uns vergossen hast und gegeben hast, auf dass wir in eine herrliche Zukunft und auch eine wunderbare Gemeinschaft mit dir zusteuern dürfen. Amen.